Gnade sei mit euch, liebe Geschwister, und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Der Text für unsere Predigt heute ist zu finden im zweiten Brief des Paulus an die Korinther im 6. Kapitel. Und ich lese nach der Übersetzung oder Übertragung Hoffnung für alle. Als Gottes Mitarbeiter bitten wir euch aber auch, lasst die Gnade, die Gott euch schenkt, in eurem Leben nicht ohne Auswirkung bleiben. Denn Gott hat gesagt, ich will dein Gebet erhören. Es wird eine Zeit der Gnade für dich geben, einen Tag, an dem du meine Hilfe erfährst. Genau diese Zeit ist jetzt da. Der Tag der Rettung ist nun gekommen. Niemand soll uns persönlich etwas Schlechtes nachsagen können, damit nicht unser Auftrag in Verruf gerät. In allem empfehlen wir uns als Gottes Mitarbeiter. Wir bleiben standhaft in Bedrängnissen, in Not, in Schwierigkeiten, auch wenn man uns schlägt und einsperrt, wenn wir aufgehetzten Menschen ausgeliefert sind, bis zur Erschöpfung arbeiten, uns kaum Schlaf gönnen und auf Nahrung verzichten. Wir lassen uns nichts zu Schulden kommen und erkennen Gottes Willen. Wir sind geduldig und freundlich. Gottes Heiliger Geist wirkt durch uns und wir lieben jeden Menschen aufrichtig. Wir verkünden Gottes Wahrheit und leben aus seiner Kraft. Zum Angriff wie zur Verteidigung gebrauchen wir die Waffen Gottes, das richtige Verhalten vor Gott und den Menschen. Dabei lassen wir uns nicht beirren, weder durch Lob noch Verachtung, weder durch gute Worte noch böses Gerede. Man nennt uns Lügner und wir sagen doch die Wahrheit. Für die Welt sind wir Unbekannte. Aber Gott kennt uns. Wir sind Sterbende und dennoch leben wir. Wir werden geschlagen und kommen doch nicht um. In allen Traurigkeiten bleiben wir fröhlich. Wir sind arm und beschenken doch viele reich. Wir haben nichts und besitzen doch alles. Der Herr segne an uns dieses Wort. Wir beten. Allmächtiger Gott, es ist gut, dein Wort zu haben und darin lesen zu können. Und wir danken dir dafür und wir bitten dich, dass du unser Herz berührst durch dein Wort, dass du in unserem Herzen durch deinen Geist das verursachst, was du möchtest, dass wir dein Wort begreifen und es Wurzeln schlägt und gute Frucht bringt. Amen. Ja, ihr Lieben, knappe 50 Tage ist es her, dass ich mir zu Silvester wieder mal voller Tatendrang einige gute Vorsätze vorgenommen habe. Ich mache sowas ja schon lange nicht mehr offiziell, damit mich niemand auf meine Erfolge oder eben auch auf die Misserfolge ansprechen kann oder vielleicht darauf festnagelt. Das ist meist nichts Spektakuläres, eher der Klassiker war es dieses Jahr wieder. Bewusster und weniger essen und jeden Tag ein paar Liegestütze. Ich hoffe, es ist euch aufgefallen. Das erste ist mir ganz gut gelungen. Allerdings durch die starke Mithilfe einer Grippeerkrankung während der letzten zwei Wochen, wo ich völlig appetitlos im Bett lag. Und aus gleichem Grund ging das mit den Liegestützen natürlich nicht, ist klar. Das hat völlig an Bedeutung verloren. Gute Vorsätze für das neue Jahr. Habt ihr euch was vorgenommen? Könnt ihr euch überhaupt noch daran erinnern? Wie sieht's mit der Umsetzung aus? Silvester ist das natürlich am populärsten, aber auch zu jeder anderen Jahreszeit kommt es immer wieder vor, dass wir für uns persönlich feststellen, dass unser Leben nicht in allen Bereichen optimal läuft. Und wir versuchen, verschiedene, offenbar schlechte Gewohnheiten abzustellen und allgemein mehr auf uns zu achten. Oft geht es da, wie bei mir zu Silvester, um Kleinigkeiten. Das fordert uns heraus und wir entscheiden uns, gesünder, bewusster zu leben oder vielleicht ein bisschen mehr in Beziehungen zu investieren. Aber am Ende bleibt das alles beim guten Vorsatz. Es ist nicht elementar. Und wenn wir diese guten Vorsätze noch einmal auf Silvester 2019 verschieben, dann kann das jeder verstehen. Nun haben wir unseren Predigttext. Das ist auch auf den ersten Blick eine ganze Anzahl von Verhaltensweisen, die erstrebenswert erscheinen und deren Umsetzung jedoch damals wie heute einige Schwierigkeiten mit sich bringt. Aber es genügt nicht, das nur als eine Liste mit guten Vorsätzen zu betrachten, die man einhalten kann oder nicht. Paulus gibt uns nicht einfach gute Ratschläge, wie man alles ein bisschen optimieren könnte, sondern er drängt darauf, dass wir als Christen eine enorme Verantwortung haben für unser Tun und Handeln. Dabei geht es aber eben nicht in erster Linie um die Konsequenzen für unser eigenes Leben, sondern hier in unserem Text geht es vor allem um die Außenwirkung. Paulus warnt eindringlich davor, im Blick auf die Außenwirkung den alten Trott weiterzufahren. Lasst die Gnade, die Gott euch geschenkt hat, in eurem Leben nicht ohne Auswirkung bleiben. Das Leben als Christ in der Beziehung mit Jesus, das hat wunderbare Folgen für unser Leben, die wir uns bewusst machen, die wir gerne annehmen. Aber es muss auch Folgen haben für alle die Lebensbereiche, wo wir als Christen wahrgenommen werden und mit anderen Menschen in Kontakt sind. Das, was wir selbst an Liebe erfahren haben und die Erkenntnis von Gottes Gnade, soll in unserem Auftreten und im Umgang mit anderen sichtbar werden. Das Ziel ist es, dass unser Lebensstil Jesus widerspiegelt und dass dabei andere angesteckt und motiviert werden, selbst nach Gott zu fragen und sich für ein Leben mit Gott zu entscheiden. Und ich weiß nicht, wie es euch damit geht, aber für mich persönlich ist das eine sehr große Herausforderung und es gelingt mir bei weitem nicht immer. So sehr ich mich auch um diese guten Vorsätze bemühe, immer wieder komme ich an die Punkte, wo ich daran scheitere. Und als ob da unser eigenes Unvermögen und die Erkenntnis dessen nicht schon genug wäre, müssen wir da auch noch von Paulus erfahren, dass der Schaden, der dabei angerichtet werden kann, riesengroß sein kann. Der Auftrag kann in Verruf geraten, so sagt es Paulus. Der Auftrag gerät in Verruf, wenn es unserer Umwelt gelingt, uns etwas Schlechtes nachzusagen. Ich gehe davon aus, was der Auftrag ist, muss ich nicht lange wiederholen. Paulus hat es wiederholt in zwei Verse vor unserem Predigttext. Er sagt dort zu den Korinthern: So sind wir nun Botschafter für Christus und es ist Gott, der durch uns mahnt. Wir sind Gottes Vertreter. Und genauso wie für uns jemand einmal Botschafter Gottes war, der uns Gott nahegebracht hat, ist es nun unser Auftrag, als Christen für Christus und seine Liebe Botschafter zu sein. Und wenn du es dir zur Aufgabe gemacht hast, überall in deinem Bekanntenkreis und deinem Arbeitsumfeld davon zu reden, wie Gott dein Leben verändert hat und wie gut und frei ein Leben mit Jesus ist, dann ist das super cool und dann erfüllst du den Auftrag schon. Du bist ein Licht in der Welt. Das ist genial. Aber was ist die Folge deines Redens? Ist in deinem Alltag wirklich erkennbar, wie die Liebe Gottes dein Leben verändert hat? Spiegelst du mit deiner Art aufzutreten, zu reden und zu handeln die Freiheit und die Liebe Gottes wider, von der du redest? Wenn wir von Jesus reden, wenn wir ihn verkünden, dann ist das für unsere Zuhörer immer eine große Herausforderung. Und es hat zur Folge, dass unsere Worte anhand unserer Verhaltensweise geprüft werden. Es ist völlig verständlich, dass unsere Umwelt uns da ganz genau beobachtet und nur darauf wartet, dass wir straucheln. Wenn wir die Botschaft noch so plausibel und ehrlich verkünden, verliert sie beim Hörer dennoch alle Kraft, wenn mein Tun dem Gesagten widerspricht. Dann kann alles kaputt gehen. Der Auftrag gerät in Verruf, weil Wort und Tat nicht zueinander passen. Man wird unglaubwürdig. Und leider ist es so, dass dann das misslungene Verhalten oft einen tieferen Eindruck hinterlässt als die gesprochene gute Nachricht. Ganz offensichtlich und deutlich ist das immer in den Medien zu erkennen. Wie gut lässt sich Schlagzeile machen mit dem Fehlverhalten eines Stars oder eines Sportlers, der sich offen zu seinem Glauben bekennt und dann doch strauchelt oder vermeintlich strauchelt? Heiko Herrlich ist ehemaliger Fußballprofi, vielleicht einigen bekannt, aktuell Trainer von Bayer Leverkusen. Und er ist bekennender Christ. Und er sagt offen, dass er seine Kraft aus seinem Glauben bekommt. Heiko Herrlich trägt seine christliche Prägung offen vor sich her. So schreibt der Fokus über ihn. Im gleichen Artikel wird jedoch auch von der immensen christlichen Fallhöhe gesprochen oder geschrieben, die Herrlich aufbaute, indem er seinem alten Verein die Treue schwor und sich dabei ganz bewusst wörtlich auf christliche Werte, Demut und Treue berief. Und 6 Tage später als neuer, wesentlich besser bezahlter Trainer eines Bundesliga-Vereins Bayer Leverkusen präsentiert wurde. Das ist jetzt vielleicht nichts Dramatisches, aber es hinterlässt einen bitteren Beigeschmack, diese Nachricht. Und das kann man auch an den Lesermeinungen erkennen, die da, wie das heute üblich ist, online unter solchen Artikeln stehen. Da stand unter anderem, ja, Heiko Herrlich, er ist eben einfach ein schlechter Christ. Und das ist nur ein Beispiel von vielen, was zeigt, wie tief sich in unsere Gedanken einbrennt, wenn Wort und Tat eben offensichtlich nicht aufeinander passen. Die enorme christliche Fallhöhe. Das ist zu jeder Zeit ein hochsensibles Thema gewesen. Und das will ein echter Christ sein. Wie nimmt die Welt das Wirken der Christen wahr? Welche Auswirkungen hat mein Tun und Handeln auf die Menschen in meinem Umfeld, in meinem persönlichen Missionsfeld? Nun können wir uns zurücklehnen und sagen, wir sind ja alle keine Promis, über uns schreibt ja keine Zeitung. Wenn wir Fehler machen, wird es nirgendwo online stehen. Aber auch wir können sicher sein, dass unser ganz persönliches Umfeld trotzdem sehr sensibel auf das schaut, was wir tun. Und jede Situation wahrnimmt und bewertet, in der unser Tun und Handeln eben nicht mit unseren Worten übereinstimmt. Ich denke, ihr kennt solche Situationen. Und manchmal bemerkt man das auch sofort und dann war die Situation unglücklich und meine Reaktion war unangebracht. dann geht das meist glimpflich ab, weil man sich durch eine entsprechende Entschuldigung, da kann man das Ganze regeln. Aber oft merkt man das selbst eben nicht. Oder man erfährt es erst viel später, dass man durch sein Auftreten für andere ein Hindernis auf dem Weg zum Glauben war. Und diese Erkenntnis kann dann ganz besonders schmerzhaft sein. Am eindrücklichsten war mir da persönlich eine Situation beim Training zu meiner aktiven Fußballerzeit. Einer meiner Mitspieler hatte ein wirklich hässliches Trikot seines Lieblingsvereins an. Und irgendjemand in der Kabine, wie das bei Jungs so ist, fing an, darüber Witze zu reißen. Machte sich lustig und dann stieg der Nächste ein und so folgte ein Spruch dem anderen. Nichts Dramatisches, aber Nadelstiche. Und ich hatte meinen Teil auch dazu beigetragen. Der junge Mann fühlte sich in die Ecke gedrängt, aber er ertrug die ganzen blöden Sprüche. Aber er sah mich an und sagte vor allen anderen, übrigens Götz, das ist der Grund, warum ich nicht mehr in die junge Gemeinde komme. Weil ihr euch immer wieder über andere lustig macht. Autsch. Der Auftrag war in Verruf geraten. Ohne Zweifel hatten wir damals in der jungen Gemeinde viel über Gott und Jesus und die Botschaft der Bibel gesprochen. Wir fühlten uns als große Glaubenshelden. Aber erst diese Situation in dieser Kabine hat mir offenbart, die Gnade Gottes, die ich selbst erfahren habe, war ohne Auswirkung geblieben. Ohne Auswirkung auf meine Art, mit anderen umzugehen. Und was mir persönlich wehtat und mich wirklich lange beschäftigt hat, mein Auftreten war möglicherweise der Grund dafür, dass die Gnade Gottes eben keine Auswirkung hat auf das Leben dieses jungen Mannes. Ich bin ein Aushängeschild für meinen Herrn. Das ist automatisch so. Wir sind die Botschafter Christi. Jesus sagt zu uns, Matthäus 5, ihr seid das Licht der Welt. So lasst euer Licht leuchten vor den Leuten, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Und die Wirkung der Botschaft ist maßgeblich von unseren Werken und unserer Art zu leben abhängig. Und wenn man all diese Dinge liest, die Paulus da hier anspricht, wo das überall hineinspielt, da kann man auf den ersten Blick schon ein wenig entmutigt sein. Wenn ich mich da selbst reflektiere und mir vorstelle, dass alles soll jetzt sofort funktionieren. Und oft ist es wirklich so, dass wir eben genau mit diesem Anspruch leben, dass wir uns Druck machen, dass das alles funktionieren muss in unserem Glauben. Und jedes Mal, wenn wir feststellen, dass wir einem der dieser formulierten Ansprüche nicht gerecht geworden sind, dann fallen wir in ein geistliches Loch. Wir verdammen uns quasi selbst und sind davon überzeugt, jetzt kann Gott mich wirklich nicht mehr lieb haben. Und das ist ein riesiger Irrtum. Wenn du der Meinung bist, dass Gott dich nicht mehr liebt, weil du in deinem Leben immer wieder versagst, weil Wort und Tat nicht zusammenpassen, weil du lieblos mit deiner Familie umgehst oder weil du zu viel trinkst oder weil du jeden Tag sonst was für Fehler an dir entdeckst. Wenn du da der Meinung bist, dass Gott dich nicht mehr liebt, dann ist das menschlich gedacht und es hat eben mit Gottes Liebe nichts zu tun. Das ist manchmal für uns schwer vorstellbar, geliebt zu sein, ohne etwas geleistet zu haben. Aber Gottes Liebe ist nach wie vor für dich und für mich bedingungslos. Und das macht auch Paulus, nicht in unserem Text, aber an anderer Stelle ganz deutlich. Im Römerbrief schreibt er: Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes, noch irgendeine andere Kreatur uns scheiden kann von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Aber, und das ist die erste entscheidende Botschaft unseres Textes heute, setze alles daran, dass diese bedingungslose Liebe Gottes sich ausbreitet und Auswirkungen hat. Und das ist unsere tägliche Herausforderung und unser guter Vorsatz, den wir uns nicht nur am Silvesterabend bewusst machen sollten, sondern der an jedem neuen Morgen, an jedem Tag für uns relevant sein muss. Wie kann ich heute durch mein Auftreten, mein Verhalten, mein Reden oder irgendwas anderes dafür sorgen, dass die Gnade Gottes, die ich empfangen habe, Auswirkungen auf meine Umwelt hat? Wie kann ich heute den Auftrag erfüllen? Und die zweite entscheidende Botschaft unseres Textes geht dahin: Wie gelingt das, ohne dass es zum Krampf wird? Lass dein Wesen verändern durch Gott, damit der gute Vorsatz eben kein alltäglicher Krampf bleibt, sondern es deine natürliche Art, dein Lebensstil wird, durch dein Tun und Handeln Gottes Liebe auszudrücken. Dabei geht es nicht darum, dass du ständig als dauergrinsender Christ problemlos durchs Leben spazierst und allen präsentierst, wie leicht und locker alles ist. Alle Sorgen sind weg, denn wir haben ja Jesus. Das wäre super, aber das hat mit dem Alltag leider nichts zu tun. Man ist kein Zeuge für Jesus und Gottes Liebe, wenn man sich und sein Leben als problemlos darstellt, sondern man wird zum Zeugen für Jesus, wenn Gottes Liebe gerade bei mir in den Problemsituationen zum Ausdruck kommt. Paulus war bei weitem nicht problemlos unterwegs. Im Gegenteil, ganz offen nennt er in unserem Text eine ganze Liste von Problemen, die er selbst und seine Mitstreiter zu bewältigen hatten und die sogar Folge ihres offenen Glaubensbekenntnisses zu Jesus gewesen sind. Bedrängnis, Not, Schwierigkeiten, Schlagen, Einsperren, Verachtung, Schlaflosigkeit, Hunger, böses Gerede. All dem waren sie ausgesetzt. Und dennoch gelingt es Paulus, sich in allem als Gottes Botschafter zu empfehlen. Und scheinbar kann ihm wirklich niemand was Schlechtes nachsagen. Und der Auftrag gerät eben nicht in Verruf, sondern wird erfüllt. Und es stellt sich die Frage, wie gelingt das dem Paulus? Und es stellt sich mir vor allem die Frage, wieso gelingt mir das nicht? Wie gerne möchte ich einfach diese Worte des Paulus nutzen können für mich selbst? Wie schön wäre es, wenn ich sagen könnte, ich lasse mir nicht zu Schulden kommen. Ich bin geduldig und freundlich und ich liebe jeden Menschen aufrichtig. Aber auch der Paulus ist da nicht einfach so durchspaziert und ihm ist immer alles gelungen. Er war sich sehr wohl bewusst, dass dieses Zusammenspiel zwischen Wort und Tat keine leichte Sache ist. Auch er hat seine Mühe damit und ist oft genug daran gescheitert und hat sich maßlos über sich selber geärgert, wenn es ihm eben nicht gelungen war, immer perfekt und vollkommen zu handeln. Auch dazu noch ein Vers aus dem Römerbrief, wo er das genau beschreibt. Ich weiß wohl, dass in mir nichts Gutes wohnt. Zwar habe ich durchaus den Wunsch, das Gute zu tun, aber es fehlt mir die Kraft dazu. Ich will eigentlich Gutes tun und tue doch das Schlechte. Ich verabscheue das Böse, aber ich tue es dennoch. Paulus erging es so, und deshalb können wir wissen, dass Paulus auch um unsere Situation weiß. Und genau deshalb ist es ihm auch so wichtig, die Korinther und damit alle Christen zu ermahnen, da dran zu bleiben. Und in seiner Aufzählung dieser ganzen Probleme, die er bewältigen muss, stellt Paulus immer entgegen, wie er und seine Mitstreiter damit umgehen. Und er nennt uns den Schlüssel. Und der Schlüssel ist das Gebet, die persönliche Beziehung und das Gespräch mit Gott. Paulus sagt, wir empfehlen uns als Gottes Mitarbeiter. Sie sind sich bewusst, dass sie Gottes Mitarbeiter sind, und Grundvoraussetzung für eine gute Mitarbeiterschaft ist natürlich ein gutes Verhältnis zum Chef. Und um herauszufinden, was der Chef für Aufgaben hat, die ich als sein Mitarbeiter tun soll, da ist es unerlässlich, dass man gemeinsam spricht. Gerade wenn es Probleme gibt oder gerade auch in den Situationen, wo mir als Mitarbeiter etwas nicht so gut gelungen ist. Und Gott möchte, dass wir mit ihm darüber reden. Und seine Zusage dazu nennt uns Paulus auch. Ich will dein Gebet erhören und du sollst meine Hilfe erfahren. Damit sind wir wieder beim Thema des Sonntags, Invocavit. Er ruft mich an, darum will ich ihn erhören. Weiter sagt Paulus, wir erkennen Gottes Willen. Wie kann ich den Willen von jemandem erkennen? Indem ich mit ihm spreche. Indem ich mir die Zeit nehme, zum einen, um Gott meine Anfragen und Schwierigkeiten und Nöte zu nennen, und zum anderen natürlich, um eben auf seine Antwort zu warten. Und auch da ist Gottes Zusage, ich will dein Gebet erhören und du sollst meine Hilfe erfahren. Und Paulus schreibt weiter, Gottes Heiliger Geist wirkt durch uns und wir verkünden Gottes Wahrheit. Wie kann er das so genau wissen? Auch dieses Bewusstsein ist eine direkte Folge des Gesprächs mit Gott. Und auch hier gilt wieder Gottes Zusage, ich will dein Gebet erhören und du sollst meine Hilfe erfahren. Ihr Lieben, wir werden immer wieder in unserem Leben an die Punkte kommen, wo uns bewusst wird, dass wir scheitern oder gescheitert sind. Situationen, in denen uns ganz klar bewusst ist, dass wir als Botschafter Gottes jämmerlich versagen. Aber trotzdem hat uns Gott damit beauftragt. Aber er schickt uns nicht los und erwartet Perfektion. Im Gegenteil, er weiß doch ganz genau Bescheid, dass wir unperfekt sind. Von uns selbst aus können wir es nicht schaffen, aber Gott hat alles dafür getan, dass wir es schaffen können. Und er gibt uns mit seinem Geist alle Hilfsmittel. Er ist gütig und gnädig und voller Geduld, auch wenn ich jeden Tag von vorne anfangen muss. Dann ist das blöd, aber Gott rechnet damit. Das hat er einkalkuliert. Und er wartet darauf, dass wir in unserer Unvollkommenheit ihn anrufen, Buße tun und mit seiner Vergebung rechnen. Und er gibt uns jeden Tag die neue Chance, die wir brauchen, um Zeugnis zu sein. Ich will dein Gebet erhören und du sollst meine Hilfe erfahren. Dieses Bewusstsein soll in uns wachsen. Und aus diesem Bewusstsein wächst Dankbarkeit. Und diese wiederum ist ein sehr guter Motor dafür, dass wir alles daran setzen, um noch mehr zu kämpfen, damit unser Leben ein Spiegel Gottes wird, damit andere ihn erkennen. Amen. Der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne.